muss euch etwas gestehen. Ich habe Starfield auf unbestimmte Zeit von meiner Festplatte geschmissen. Und das mag jetzt erstmal vernichtend klingen, aber ist euch eigentlich bewusst, wie viel 122 GB in einem Jahr wie 2023 wert sind, in dem Spiele wie Diablo 4, Cyberpunk inklusive Add-on und Baldur's Gate 3 alle einen eigenen Platz auf meiner Festplatte einfordern? Das ist hart, okay? Ich hatte die ersten Wochen ja schon viel Spaß mit Starfield, aber irgendwas hat von Anfang an irgendwie nicht so richtig gestimmt, was man ja auch gesehen hat an den vielen, vielen Talks, die wir zu dem Thema schon gemacht haben, um irgendwie all die negativen und positiven Aspekte abzuwägen und zu einem fairen Fazit zu kommen, was gar nicht mal so leicht war. Ich hoffe aktuell sehr, dass Starfield vielleicht nochmal irgendwie einen zweiten Frühling erleben wird. Für mich, aber auch für alle anderen da draußen, die im Moment eher ernüchtert sind. Vielleicht wird's ja noch verbessert, vielleicht kommt noch das alles verändernde Add-on oder vielleicht habe ich 2024 auch einfach ein bisschen mehr Geduld für einen zweiten Anlauf. Aber heute wollen wir über ein Spiel sprechen, das den Begriff zweiter Frühling ja quasi erfunden hat und das mehr als einmal mit Starfield verglichen wurde, nämlich No Man's Sky. Und wir wollen rausfinden, ob für all die enttäuschten Starfield-Jünger jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt ist, um doch No Man's Sky nochmal eine Chance zu geben. Und dafür habe ich mir endlich mal wieder einen meiner absolut liebsten Gesprächspartner eingeladen, der zufällig auch der größte No Man's Sky-Experte ist, den ich persönlich kenne.
Nein, es kann nicht sein. Ich hab's befürchtet. Ich saß die ganze Zeit da ab dem ersten Satz und dachte mir, wenn sie das jetzt so rahmt, dass ich jetzt wieder der Experte für irgendwas bin, werden die Leute in diesem Moment den Bleistift rausholen im Kommentarbereich und sagen, so, das gucken wir aber mal, was er alles für Fehler macht. Und damit hallo. Oh Gott, das ist schon wieder eine Position, da ist es schon wieder für mich nicht möglich, jetzt irgendwas zu gewinnen. Naja, freue mich trotzdem.
Es tut mir so leid. Ja, es tut mir so leid.
Ich kenn's.
Trotzdem schön, dass du hier bist. Lieber Dom, man kennt dich natürlich von Okay Cool, man kennt dich von The Pod oder man kennt dich, weil man dir mal auf der Straße begegnet ist und dachte, was für ein großer Mensch. Ich habe dich ja neulich zum ersten Mal live getroffen. Du bist viel größer, als ich dachte.
Ist das so? Das ist tatsächlich ein Satz, ich höre das häufiger und das ist immer so ein bisschen komisch, weil Leute begegnen mir und hören immer nur meine Stimme erstmal, also weil sie vorher die Podcasts gehört haben und sie kennen mich über die Stimme und dann sehen sie mich und dann kriegen sie die beiden Informationen oft nicht zusammen und ich gucke ihnen dann dabei regelmäßig zu, wie es so beginnt zu rattern und so, alles klar, er ist so groß, aber er, also so groß bin ich jetzt auch nicht, aber und er spricht aber anders, als er aussieht und das ist alles nicht so einfach für viele Menschen, da muss man Verständnis lernen, ich gucke dann zu, ich bin bereit dann immer aufzufangen für die Irritation, so wie jetzt auch für dich. Also, wir haben es ja schon hinter uns quasi, aber jetzt hast du es ja doch mal so ein bisschen. Es stimmt, ich bin's.
Du bist es. Ich kenne das aber. Ich habe auch neulich eine wirklich extrem nette Begegnung mit zwei Podcast-Hörern gehabt, die super nett waren, aber die meinten, sie haben sich auch anders vorgestellt, wie ich aussehe. Sie haben sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vorgestellt, dass ich sehr viel kleiner und brünett wäre. Und es tut mir leid, das bin ich nicht. Aber trotzdem schön, euch getroffen zu haben. Liebe Grüße gehen raus.
Diese Erwartungshaltung, das ist echt. Ich hatte jetzt auch am Wochenende den allerersten Stammtisch von Okay Cool. Ich habe es mal gewagt und mal jetzt nach 3 Jahren gesagt, so, ne, wenn ihr beweisen wollt, dass ihr wirklich Menschen seid und nicht irgendwelche Botfarmen, die diese Klickzahlen bei den Podcast-Episoden nach und nach in die Höhe jagen, dann kommt doch vorbei. Und dann stellt sie heraus, sie kam tatsächlich und das war sehr magisch und da hatten wir nochmal ganz oft quasi auf einen Raum komprimiert hier in Hamburg diesen Moment von, oh, habe ich mir anders vorgestellt, aber ist okay. Und niemand ging, glaube ich, jetzt todesunglücklich aus dem Abend raus, aber das war nochmal so eine konzentrierte Erfahrung.
Um einmal kurz dein Expertentum einzuordnen, damit du dich nicht ganz so nervös fühlst. Woher das kommt? Ich glaube, ich kenne einfach tatsächlich nicht so viele Leute, die No Man's Sky wirklich schon seit langer Zeit kontinuierlich spielen. Es gibt natürlich viele Leute, aber man kennt sie irgendwie nicht. Sie leben so im Untergrund. Es gibt so die paar No Man's Sky-Fans und du bist halt der eine, den ich kenne, von dem ich weiß, dass du es wirklich schon lange spielst. Und warum du heute primär hier bist, ist auch ein Tweet von dir, der mich sehr inspiriert hat, bei dem du geschrieben hast, Ersteindruck Starfield, warum spielt ihr nicht einfach No Man's Sky, lol?
Das sind die Takes, für die mir die Leute Geld geben an anderen Orten des Internets. Ja, im Grunde ist zwar das mein Eintrittsticket hierher in diese Runde, jetzt sitze ich
ja,
hier.
Ja, im Grunde war es das.
Ja, also das sprichst du mal was an. Es ist tatsächlich auch, man könnte fast meinen, Absicht, dass die Leute, die No Man's Sky sehr gerne spielen, sich da ein bisschen verstecken, weil es einer schlechten Erfahrung geschuldet ist. Wir alle erinnern uns, als dieses Spiel erschienen ist, galt das Subreddit als der negativste Ort des Internets. Hat, glaube ich, so auch so einen kleinen Gag-Award dafür bekommen. Und ich kann bestätigen aus meiner Erinnerung und Erfahrung damals, als jemand, der das auch quasi jetzt ab Release spielt, immer auch wieder mit größeren Pausen, aber ne, immer das weiter verfolgt. Das war ein furchtbarer Ort, in dem viele Menschen sehr vielen Unmut geäußert haben über das, was im Vorfeld über das Spiel versprochen wurde und was dann eingehalten wurde, bla bla bla. Und das hört ja auch alles. Und als Journalist damals noch bei GamePro saß ich da und habe mir dann gedacht, so, okay, ne, schreibe ich meine News dazu und ne, große Enttäuschung und das war nicht so cool vom Entwicklerteam. Aber als jemand, der dann nach Hause geht und das Ding spielt, dachte ich mir, das ist ja fantastisch. Genauso was wollte ich. Diese Illusion von, du gehst in diese gigantische, schier endlose Galaxie, reist da umher und es besteht, was ich herausstellen sollte, was da noch gar nicht der Fall war, die Möglichkeit, auf andere Menschen zu treffen, die vielleicht auch gerade auf ihrer Reise unterwegs sind. Und dieses Gefühl von Einsamkeit hat, was da so stark auf mich niederdrückte, beim Starten und Spielen des Spiels in dieser ersten Version, das war so eindrücklich, ich denke da immer noch gern dran zurück. Und so spiele ich das auch bis heute. Also, um das direkt nochmal allen zu sagen und auch dir, ich sitze jetzt mittlerweile nicht mehr vor den Updates und sage mir, alles klar, gucken wir mal, was hat's denn diesmal mit dem Spiel gemacht? Ich nehme das alles so zur Kenntnis, aber ich habe längst für mich diesen Weg gefunden, wie ich dieses Spiel spiele, nämlich im Grunde als Einsamkeits- und Wandersimulator. Und damit bin ich sehr happy.
Oh, okay. Also, da sprichst du schon einige sehr spannende Punkte an. Zum einen, dass du es wirklich von Anfang an miterlebt hast. Zum anderen, dass du am Anfang gar nicht so enttäuscht warst, weil du scheinbar ja schon viel von dem bekommen hast, was du wolltest. Und dass du sagst, du stehst genau auf dieses Einsamkeitsgefühl. Und genau das ist der Knackpunkt auch bei Starfield, glaube ich. Dass von Anfang an mir zumindest auch klar war, dass das ein Spiel wird, wo man sehr gut mit sich allein sein können muss, um Spaß zu haben.
Sehr gut.
Aber ich habe mir trotzdem mehr erhofft davon. Und darauf können wir gerne noch im Detail eingehen. Weil ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass man einsam ist oder einsam sein kann in Starfield, sondern dass diese Einsamkeit nicht besonders gelungen inszeniert ist für viele Leute. Und offensichtlich schafft No Man's Sky das ja besser.
Ich muss auch direkt für die Leute draußen zur Einordnung sagen, also Starfield habe ich dann über diesen Einstieg hinweg nicht mehr weiter gespielt, weil ich halt ganz stark für mich gemerkt habe, das ist 0,0 für mich die Fantasie, die ich persönlich jetzt mir aus so einer Spielwelt vielleicht verspreche. Und selbst wenn das Spiel sowas bereithält, dann gibt es sich größte Mühe, dass es mir sehr lange ferngehalten wird und da habe ich dann nicht mehr mitmachen wollen. Und dann, weil es auch für mich ne Klassiker jetzt keine Deadline gab in Verbindung mit einem Podcast oder einem Artikel, habe ich die Freiheit gehabt zu sagen, alles klar, Deinstallation, wieder 400 Gigabyte Platz auf der Festplatte, was mache ich denn jetzt damit?
Ja, das ist ein Luxus, den wir tatsächlich selten haben. Ja. Das klingt immer so undankbar, aber ich genieße es auch immer mega, wenn ich tatsächlich mal ein Spiel habe, von dem ich weiß, ich muss es nicht in nächster Zeit für die Arbeit spielen und kann mir das einfach aufheben für einen Zeitpunkt, wo ich es spielen möchte. Oder kann auch wirklich einfach sagen, ich möchte es nicht spielen, überhaupt gar nicht.
Ja.
Bei Starfield ging es mir natürlich nicht so, weil ich war sehr vorfreudig, ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, sehr gespannt auf Starfield. Ich sag mal, meine ursprüngliche Faszination oder Hoffnung für Starfield kam fast ausschließlich daher, dass es eben ein Bethesda-Spiel ist, weil ich bin nicht der allergrößte Weltraum-Setting-Fan, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Jedes Mal ist Micha überrascht, wenn ich das sage. Er vergisst es immer wieder, verdrängt es, möchte nicht darüber reden, dass ich kein großer Weltraum-Fan bin. Aber ich war sehr gespannt darauf, was Bethesda seit Fallout 4, also seit 8 Jahren, gelernt hat und dachte mir so, hey, das ist mega, das ist die erste Singleplayer-Open-World seit Fallout 4 und wir werden da so viel drin erkennen, wie es mit Elder Scrolls weitergeht, wie es mit Fallout weitergeht und was Bethesda mittlerweile kann. Das meine ich nicht mal nur technisch, weil ich erwarte technisch immer nur auf privater Ebene sehr wenig von Bethesda, sondern einfach, wie sie mittlerweile Welten gestalten und Quests gestalten und so weiter. Und dann kam die letzte Starfield Direct, die hat mich enorm aufgehypt, viel mehr als ich dachte, dass ich es tun würde, weil sie da sehr, sehr viel davon erzählt haben, dass sie, oder es wirkte zumindest so, als würden sie sehr diesen Fokus legen auf, ich führe ein Leben in dieser Welt und führe mein eigenes Leben und fülle meine eigene Rolle aus und kann sein, wer ich bin in Starfield. Das liebe ich an Bethesda Spielen und dachte, meine Güte, vielleicht wird Starfield doch mein Spiel. Ja, es war da ein bisschen schwierig.
Das ist spannend, dass du das so erzählst. Ich habe gerade beim Zuhören nochmal überlegt, wie war es denn für mich? Und ich habe all diese Vorabereignisse komplett ausgeblendet. Das fiel mir auch gar nicht schwer. Ich hatte 0,0 Interesse daran. Und das lag vor allem an einem Gedanken, den ich hatte. Und da, also war vielleicht auch doof von mir, aber ich habe, also das war dann sehr schnell in meinem Herzen drin, dass ich mir dann dachte, alles klar, mein Wunsch wäre, so ähnlich wie du auch beschreibst, in diesem Universum, keine Ahnung, ein Leben mir aufzubauen, einen Alltag zu führen, ne, Abenteuer zu erleben, aber ziemlich selbstbestimmt machen zu können, was ich eigentlich möchte. Aber das Wissen darum, was für ein gigantisches Studio mit wie viel Geld dieses Spiel produziert, leitete mich sehr schnell zu dem für mich logischen Schluss, sie werden niemals das machen können, was ich mir wünsche, nämlich mich einfach in Ruhe lassen in dieser Welt. Weil, und das ist so bisher die Bestätigung, was ich auch von dem, was ich gesehen habe, immer wieder bekommen habe, zurückbekommen habe, ist, das ist eines dieser Spiele, wie so viele andere, auch dieser Größenordnung, die natürlich eine ganze Reihe von To-Dos für dich haben, die natürlich irgendwann, wenn du mal nichts machst, sagen, hey, willst du mal nicht deine Sternkarte öffnen, ne, irgendwie mal was machen oder so? Und das sind all die Zwänge jetzt runtergebrochen, von denen ich schon ahnte, sie werden über mich hineinbrechen, wenn ich das spiele, weil das Spiel nicht für diese Zielgruppe, sag ich mal, gemacht ist. Und das war der Vorteil in meinen Augen damals von No Man's Sky auf eine Weise. Das war halt ein Team, die haben vorher schon ein, zwei Spiele gemacht, die kaum jemand kannte. Weder die Spiele noch das Team. Und dann machten sie dieses Weltraumspiel und waren auf eine Weise erstmal frei von diesen Zwängen, was dieses gedachte Zielpublikum vielleicht wollen würde. Und all das führte dazu, dass ich dann dieses Starfield, wie ich das schon, ich merke schon an meiner Sprache, wie ich mich davon schon distanziere, also ne, Starfield, dass ich da gar kein Eigeninteresse gehabt habe. Und dann war es halt aber auch wieder so, du kennst es auch, weil wir in derselben Welt arbeiten, wenn man dann mitbekommt, ne, wie auf Twitter, X, wie auch immer man die Plattform nennt, die ganzen hier Wertungsübersichten reinsprudeln und alle reden darüber, denkst du dir irgendwann, jetzt als Journalist oder Journalist in unserem Fall, naja, vielleicht sollte ich quasi doch mal reinschauen. Vielleicht wird das ein Referenzspiel und das wird super wichtig in Podcasts und der Zukunft allgemein, wenn man über das Medium spricht. Und das war für mich dann quasi der Kontext, unter dem ich dann in das Spiel mal reingegangen ist. Genau.
Oh, das kenne ich ganz arg, diesen Spieledruck, den habe ich auch oft. Also ich meine, die meiste Zeit, es gibt sowieso wenige große Spiele, die ich nicht spielen muss, in Anführungszeichen, für die Arbeit einfach. Aber wenn dann mal eins dabei ist, dann habe ich trotzdem irgendwie diesen Druck immer innerlich, dass ich immer denke, oh, Leute finden das gut oder schlecht oder auf eine andere Art interessant. Jetzt muss ich doch reingucken, damit ich mitreden kann. Mhm. Ganz furchtbar. Ich glaube, wenn man, das ist nämlich auch ein total wichtiger Punkt für Starfield. Starfield ist ein totales Geduldsspiel, für das man wahnsinnig viel Geduld braucht. Und ich glaube, dass es deswegen sehr, sehr schwer ist, da viel zu testen. So ging es ja auch unserem Gamester-Tester Peter. Der hat ja danach sogar noch mal eine Kolumne dazu geschrieben, wie schwer ihm das gefallen ist, das zu testen. Weil das einfach unter Zeitdruck eine ganz andere Erfahrung ist. Mhm. Und dazu kommt, dass Leute, die das privat gespielt haben, jetzt natürlich in einem Jahr sich befinden, wo auch noch irgendwie Baldur's Gate 3 da ist und wo auch noch Diablo 4 da ist und wo auch noch Cyberpunk Phantom Liberty da ist und die vielleicht auch nicht viel Zeit hatten für Starfield und sich ein bisschen gehetzt gefühlt haben. Mhm. Ich glaube, dass das Starfield nicht gut getan hat. Es ist trotzdem, die Kritikpunkte sind trotzdem valide, aber das hat ihm auf jeden Fall nicht gut getan, dass die Leute nicht so viel Geduld und Zeit dafür hatten einfach.
Mhm. Für mich war ja der Punkt, wie gesagt, des Abgestoßenwerdens wie so ein Fremdkörper, der mich da nicht als Teil seiner Welt haben wollte, dieser Einstieg. Für all jene, die es jetzt nicht gespielt haben, kurz skizziert, das Problem für mich und viele haben ja darüber geschrieben, offenbar auch für einige andere, ist, dass man leicht, also einfach gesagt, sehr viel an der Hand genommen wird und auf eine Weise dadurch wie so ein Museum hindurchgeführt wird. In Wirklichkeit ist man unter der Erde, es geht darum, jetzt gleich irgendwo einen Tagesdienst anzutreten in einer Mine und alles ist dreckig und dystopisch und unangenehm. Aber was passiert im Grunde von der Dynamik ist ein Museumsbesuch mit einer Führung, die man gebucht hat. Man läuft dieser Person nach, die sagt so, hier schlagen wir, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwelche Kristalle aus dem Boden. Und dann guckt man da diesen Starfield-Skyrim-Figuren zu, wie sie da halb ihre Hände Richtung Stein halten und dann ein bisschen dabei wackeln und denkt sich so, aha, okay, alles klar. Und dann geht es so weiter und so, oh, und jetzt hol doch mal selber drei Steine aus dem Felsen. Dann gibt man da hin und drückt eine Taste. Und das ist so, es ist vom Pacing her fand ich das sehr unangenehm, weil es immer so ganz kurze Portionchen waren und dann wird wieder erzählt, während ich jemandem nachlaufe und all das dann auch noch inszeniert auf so einem gefühlten Technikniveau wie damals bei Skyrim noch. Und damals war bei Skyrim das toll, aber wir sind jetzt nicht mehr im Jahr X, als Skyrim rausgekommen ist. Und dann saß ich davon und dachte mir, oh Gott, und ich weiß, was sie wollen das total so erst unvermittelt aufbauen, dann kommt diese große Katastrophe und plötzlich beginnen wir zu schießen und Raumpiraten kommen und oh, Überraschung. Und das war der Punkt, wo ich dann sagte, nee, also das ist für mich handwerklich, das klingt so doof als Wort, aber für mich war das auf eine Weise gemacht, mit der ich nicht viel anfangen konnte. Ich fand, wenn man schon ein paar Spiele gespielt hat, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, oh, der Dom, der kennt sich mit allem aus, aber ich fand super durchschaubar einfach, wie dieser Einstieg aussieht. Ich fand nicht schön, wie diese Szenen inszeniert werden und das und dann noch dazu, dass man so an die Hand genommen wird. Diese Trinität, sage ich mal, des Gefühls, vor die Stirn gestoßen zu werden, die haben mich daran gehindert, am Ball zu bleiben, weil auch dann, wie gesagt, schlussendlich bei mir der externe Druck gefehlt hat, dass jemand sagte so, naja, wäre aber schon gut, wenn du weiterspielen würdest als die ersten 30 Minuten. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du denn mit diesem Einstieg umgegangen, den ich gerade skizziert habe? Du hattest ja eine ganz andere Situation, mit der du und eine andere Erwartungshaltung, mit der du in das Spiel reingestartet bist. Aber du musst doch auch, und das frage ich händeringend Richtung Himmel, du musstest doch auch gesehen haben, was da gerade passiert zu Beginn.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch mit Micha darüber gesprochen. Wir haben ja unsere Starfield-Tagebuch-Folgen gehabt nach Release, wo wir mehrere Tage hintereinander uns immer erzählt haben, was wir so erlebt haben. Das war meine große Motivation, tatsächlich Starfield zu spielen in der Zeit und darüber hinaus. Einfach so ein bisschen den Abgleich mit anderen Leuten zu haben und zu gucken, ob man nicht doch irgendwie so die Bethesda-Stories erleben kann und finden kann in dieser Welt. Kann man übrigens, absolut. Sie sind nur besser versteckt. Und der Anfang, da habe ich eben auch mit Micha drüber gesprochen, finde ich auf jeden Fall einer der schlechtesten Anfänge der Bethesda-Geschichte. Also die Leute sind da immer sehr, es polarisiert immer sehr, welche Anfänge sie gut finden und welche nicht. Ich weiß, dass viele den Anfang von Oblivion nicht mögen. Ich mag ihn sehr.
Das muss ich noch nachholen. Ich habe das noch nicht gespielt.
Oh mein Gott, Dom.
Das ist noch, ich weiß, ich bin hier an der richtigen Stelle für genau diesen Satz, aber ja, ich habe es noch nicht gespielt.
Jetzt reiß dich doch zusammen, Dom. Nee, ist gut, dann haben wir direkt wieder eine Folge, die wir machen können, wenn du es irgendwann nachholst.
Ich hatte gehofft, du sagst das. Ja, exakt. Aber Skyrim zum Beispiel, das habe ich gespielt. Da weiß ich, wie der Einstieg aussieht. Ja.
So, und ich finde schon durchaus, dass Bethesda manchmal coole Einstiege hat, die ich persönlich mag. Auch wenn sie manchmal ein bisschen cheesy sind oder so, aber ich finde die alle cool. Und ich fand auch, der Starfield-Einstieg hat mich überrascht, weil ich auch irgendwie mit was anderem gerechnet habe. Also es ist so sehr dieses es ist einerseits irgendwie so banal und andererseits aber auch nicht dieses angenehm Alltägliche, was ich bei Rollenspielen gern manchmal mag, wie jetzt Dragon Age Origins oder so, wo man wirklich eine ganze Zeit lang einfach den Alltag seiner Figur spielt und dann passiert was, sondern es ist so ein paar Sekunden Alltag, sehr banal, dann passiert was Großes und dann wird man irgendwie so losgelassen. Aber auch ja nur vermeintlich, weil man ja dann erstmal durch diese Basis laufen muss und alles ist dunkel und dann versteht man die Bildsprache nicht von den ganzen Items, die man findet, weil das ein neues Universum ist. Man weiß gar nicht, was muss ich hier einsammeln und was nicht. Was ist das überhaupt alles? Alles hat halt irgendwelche Sci-Fi-Namen, die ich noch nicht kenne, weil ich das Universum noch nicht gut kenne, weil mir das gerade noch nicht gut nahegebracht wurde in dem Einstieg. Und jetzt laufe ich hier so rum und irgendwie, mir ging es so und vielen anderen Leuten, mit denen ich sowohl im Podcast als auch privat gesprochen habe, ging es auch so, dass wir alle irgendwie dachten, spielen wir gerade richtig? Sind wir gerade irgendwie am falschen Ort, weil es wirkt so langweilig? Sind wir falsch gelaufen? Aber nee, das ist tatsächlich der Anfang. Also er ist irgendwie sehr zäh.
Was hältst du denn von der Theorie? Man könnte jetzt ja auch sagen, alles klar, wir machen als Entwicklerteam einen Einstieg in ein dann später Open-World-Abenteuerspiel, was auch immer, der möglichst eng beim Spieler, bei der Spielerin bleibt. Ne? Hand wird genommen, du kannst dich nicht frei bewegen, du bist wortwörtlich unter der Erde, also das Gegenteil von dem, was du eigentlich von einem Weltraumspiel erwartest, damit dann, und das ist jetzt so die Theorie, die man jetzt vielleicht entwerfen könnte, dann später der große Knall kommt und man sich denkt, boah, endlich bin ich da raus. Und dann wertschätzt man auf so einer vielleicht emotional, psychischen Ebene diese Freiheit noch mal viel mehr. Weißt du, was ich meine? Wenn die ganze Zeit am Anfang immer mitgeschleppt wurde. Bei Skyrim ist es ja ganz ähnlich. Du sitzt da auf diesem ollen Wagen und dann heißt es, ne, ironisch, dein Leben ist gleich vorbei, obwohl du das Spiel gerade gestartet hast. Und dann kannst du ja da fliehen und so weiter. Dann ist es auch nochmal erstmal relativ an der Hand geführt, aus dieser Festung rauszukommen. Aber spätestens nach dem Durchqueren dieser Tutorial-Höhle öffnet sich diese Welt. Und ich, für mich persönlich damals zumindest, hat das noch mal mehr gewirkt, weil man vorher gefühlt, oder weil ich vorher gefühlt, immer so gespielt habe. So Schultern hochgezogen, oh, ein Fels könnte kommen, oh, ein Drache und alles ist klaustrophobisch und wohin gehe ich als nächstes? Und plötzlich so, das ist ja Norwegen. Und das ist so, und das ist ein schöner Moment gewesen, der, glaube ich, auch wirken konnte in Skyrim, weil ich vorher sehr viel in diesen engen Umgebungen unterwegs war. Was heißt sehr viel, die erste halbe Stunde. Und jetzt meine Frage an dich, weil du hast ja dann auch weiter gespielt. Ist da für dich was dran an dieser Theorie, dass man diese Freiheit und die Offenheit der Spielwelt vielleicht, oder dass du die vielleicht sogar noch mehr wertschätzen konntest, weil du am Anfang von diesen Puppen da an der Hand geführt wurdest und unter der Erde warst?
Also ich bin mir sicher, dass du recht hast, dass das war, was sie machen wollten, weil das ist ja klassisch Bethesda. Das gibt's ja auch in Oblivion zum Beispiel. Da hast du auch am Anfang klassisch die Gefängnisszene und bist dann da in der Höhle unterwegs.
Ich zu viel verraten, ich muss das noch spielen.
Ja, ja, komm. Dass man Gefangener ist in Elder Scrolls, ist ja mittlerweile ein Meme. Aber da haben sie auch diesen klassischen Moment, den Bethesda sehr gern macht, vor allem bei Elder Scrolls, dass du halt irgendwann raustrittst und in die Freiheit kommst. Und das ist ein wunderschöner Moment, den sie eigentlich ein paar Mal wirklich toll gemacht haben und den ich immer sehr zu schätzen weiß. Fun Fact, in Oblivion ist es so, dass du halt raustrittst und es kann natürlich jede Tageszeit sein, je nachdem, wie lange du für das Tutorial gebraucht hast. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass es natürlich zu bestimmten Tageszeiten am schönsten ist, zum ersten Mal rauszutreten.
Ja.
Also gucke ich immer, wenn ich vor der Tür stehe, welche Uhrzeit gerade ist, wenn ich neu anfange und bin so, oh nein, jetzt ist mitten in der Nacht, da ist das nicht cool. Also warte ich noch, bis früh morgens ist und dann trete ich raus.
Wie lange dauert sowas, wenn ich fragen darf? Von Nacht bis morgen in so einem Oblivion-Spiel?
Du kannst es ja zum Glück skippen. Du kannst
Machst
es ja
das?
Zum Glück einfach, ja.
Okay, und ansonsten, weißt du, wie lange das dauern würde? Also reden wir von Stunden oder reden wir von Minuten?
Stunden reden wir nicht. Also ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis von Minuten zu echten Minuten ist in Elder Scrolls, aber das ist nicht, ich müsste nicht Stunden warten, aber ich skippe das dann.
Okay.
Naja, auf jeden Fall hast du recht, dass das auf jeden Fall war, was sie machen wollten. Und es hätte, glaube ich, auch funktionieren können. Du hast ja durchaus den ganz schönen Moment, wenn du das erste Mal in New Atlantis bist in Starfield. Aber das Problem ist natürlich, dass du sofort gegen Glaswände rennst. Also wenn man wirklich davon ausgegangen ist, eine No Man's Sky-Erfahrung zu bekommen, da kommen wir jetzt wieder zum eigentlichen Thema, dann bist du ja wahnsinnig vor den Kopf gestoßen. Und ich verstehe, dass man das geglaubt hat, weil das ist durchaus eine Zeit lang bewusst schwammig kommuniziert worden, sag ich mal. Mit auch so Aussagen wie in der letzten Starfield Direct, wo Todd irgendwie meinte, see that moon over there, you can go there. Ja, Todd, aber dazwischen liegen drei Ladebildschirme, das hast du mir nicht verraten, Todd.
Darfst du ihn duzen?
Ich habe ihn getroffen auf der Gamescom.
Ach Quatsch, du darfst es wirklich? Okay.
Ich habe keine Ahnung.
Achso, alles.
Wir haben nicht geredet, ich habe ihn getroffen, ich stand neben ihm, er hatte seine Lederjacke an. Das war unsere ganze Interaktion.
Also
und ich habe ihn fast bei seinem Interview gestört. Ja, ich habe ihn fast bei seinem Interview gestört. Ich bin mit Marco Risch von Nerdkultur bin ich zusammen aus Versehen in den Raum geplatzt, wo er gerade ein Interview hatte. Also vielleicht hasst er mich jetzt auch.
Ach,
das kann natürlich auch absolut
sehr
sein.
Gut.
Ja. Naja, aber No Man's Sky, da interessiert mich jetzt tatsächlich mal sehr, wie ist denn der Anfang von No Man's Sky?
Ja, das ist also im Grunde auf eine Weise ganz anders, aber dann gibt es doch wieder Ähnlichkeiten. Da beginnt alles ganz klassisch mit der Situation, dass man auf einem dieser zufallsgenerierten Planeten quasi zu sich kommt und feststellt, hoppala, mein Raumschiff, mit dem ich offenbar in einer Zeit vor diesem Spielbeginn unterwegs war, ist reparaturnotbedürftig. Wow, eigentlich wollte ich sagen kaputt, aber ich habe mich für das kompliziertere Wort entschieden. Also, ne, dem geht's nicht gut, man sollte sich drum kümmern. Und so auf diese Weise wird man dann an diese Idee herangeführt, was ja diese Grundmechanik ist von diesem Spiel, Ressourcen abbauen, Ressourcen kombinieren und daraus Materialien herstellen, die man dann benutzen kann, um das Raumschiff zu reparieren. Aber was da an diesem Start, der ja auf eine Weise auch erstmal sehr einengend ist, so schön ist, weil man ist ja auf einem Planeten, der zufallsgeneriert ist. Je nach Pech oder Glück kann man auf einem Planeten landen, der super überlebensfeindlich ist. Das ist in meinem Gefühl über die Jahre und über die Updates hinweg etwas freundlicher geworden. Aber ich weiß noch, in diesen frühen Versionen bin ich auf Planeten wach geworden sozusagen, wo direkt Außentemperatur minus 200 Grad und Giftsporen sind auch noch unter dem großen Zeh, wo man dann eigentlich schon sagen könnte, im Grunde kann ich es jetzt vergessen. Oder man macht sich auf diese frustrierende Reise, da erstmal rauszurennen, erstmal zu überlegen, wie komme ich jetzt da wieder hin, ohne direkt kaputt zu gehen. Diese Probleme gibt es da auch, aber diese ganz grundlegende Idee zu sagen, du bist auf einem Planeten und auf eine logische Art und Weise, wir wissen, lieber Spieler, liebe Spielerin, du willst jetzt einsteigen und wegfliegen und diese große Weite sehen. Vorher musst du was machen, was aber in diesem Schauplatz logisch ist, nämlich dieses Raumschiff reparieren. Und das ist was, wo ich persönlich als Spielertyp das sehr gerne annehme, weil ich natürlich jetzt durchschaue, was sie da gerade machen. Sie bringen mir das Spiel bei, es ist ein Tutorial, aber es ist auf so einer glaubwürdigen Ebene, wo ich sage, ja, das ergibt Sinn für mich, akzeptiere ich, ich muss jetzt hier mein olles Raumschiff reparieren. Und dann auch noch diese Besonderheit, die mir damals so imponiert hat, wenn du das Spiel beginnst, das wird dir zwar relativ deutlich gesagt, ne, du solltest den Raumschiff reparieren, hier ist die kleine To-Do-Liste, aber du musst es nicht machen und du kannst auf diesem Planeten auch jetzt sofort in irgendeine Richtung laufen und dir die Tiere anschauen, vom Planeten in den Weltall gucken, weil ja direkt quasi über dir ist schon der Raum, in den du dann hineinfliegen möchtest. Und das hat es für mich auf eine Weise sehr viel angenehmer gemacht, weil mir zwar eine Anweisung gegeben wurde im Grunde hier, du solltest dich um dieses Raumschiff kümmern, aber auch da dann schon sehr schnell im Grunde mir klar gemacht wurde, ich kann jetzt auch einfach losrennen und ich kann den Planeten jetzt nie wieder verlassen und niemals mein Raumschiff reparieren, ich kann hier bleiben. Und das ist alleine schon fast schon radikale Freiheit, wenn man so drüber nachdenkt. Ich fand das wahnsinnig angenehm. Ich möchte aber auch hinzufügen, das und alles, was ich wahrscheinlich noch in Zukunft sagen werde, das ist vor allem zutreffend auf so Spielertypen Menschen wie ich. Mir ist bewusst, da runzeln auch traditionell viele Menschen die Stirn, wenn ich von sowas erzähle, aber für mich reicht auch dieser erste Planet schon.
Ich verstehe das. Ich erzähle diese Geschichte inflationär mittlerweile im Podcast, aber ich fühle mich sehr erinnert an meine Lieblingsgeschichte aus Skyrim, in der ich mal nie die allererste Stadt verlassen habe, sondern immer in Weißlauf geblieben bin und einfach Kohlbauer geworden bin und den ganzen Tag Kohl geerntet habe.
Geraldine, da können wir uns echt die Hände geben. Ich habe Gothic 2 nachgeholt und habe das Spiel ab irgendeinem Punkt beendet, wo ich gesagt habe, ich setze mich jetzt auf diese Bank, die über dieser großen zentralen Stadt thront, direkt zu Spielbeginn, und beende hier mein Abenteuer, weil ich die Vorstellung sehr schön fand, dass mein Abenteuer einfach sagt, sorry Leute, ihr habt kein Interesse mehr, es ist mir alles zu stressig, ich genieße jetzt hier die Aussicht. Und da sitzt der bis heute und ich sag's dir, alle Leute sind traurig darüber, wie ich Gothic 2 gespielt habe, bilde ich mir ein, aber für mich, es ist perfekt, einfach gesagt, nö, das ist jetzt meine Geschichte, die es zu Ende erzählt. Also da können wir uns die Hand geben, es ist komplett genau das Gleiche.
Das klingt fast nach einer eigenen Folge eigentlich. Ja. Aber okay, wenn man diesen Anfang jetzt geschafft hat, es ist natürlich schwer zu sagen, weil du sagst maximale Freiheit, aber ich glaube für Leute, die No Man's Sky nie gespielt haben oder nur mal auch ganz am Anfang vielleicht gespielt haben, ist das eine sehr abstrakte Vorstellung, was man eigentlich den ganzen Tag macht, oder? Mhm. Also kannst du mal so einen klassischen Tag beschreiben, so einen Spieltag in No Man's Sky, was du da zum Beispiel so erlebst?
Ich fürchte, mein Tag ist halt nicht klassisch in dieser Welt. Also ich benutze das Spiel mittlerweile wirklich als verlängerten Spaziergang. Wenn hier mir in Hamburg die Wege zu verregnet sind, dann starte ich No Man's Sky und fliege da, vielleicht fange ich da an mit meinem Raumschiff auf einen dieser Planeten. Das lässt sich mittlerweile in dieser aktuellen Version, die es ja mittlerweile nach vielen Jahren ist, super komfortabel auswählen, wohin möchte ich reisen, wohin möchte ich gehen. Vorausgesetzt natürlich, man hat diese Anfangsphase des Spiels hinter sich, wo man sich diese Bauteile für das Raumschiff zusammengebastelt hat, um das machen zu können. Aber es geht relativ fix und dann suche ich mir einen Planeten aus, fliege dahin, mit einem Knopfdruck kann man dann da mehr oder weniger landen oder man überfliegt eine Weile diesen Planeten und dann steige ich da aus und dann im Grunde fast schon rollenspiele ich da als Weltraumbiologe und gucke mir zum Beispiel die Tiere an. Ich gucke mir die Tiere an, die es da gibt, auch die sind zufallsgeneriert, mittlerweile aus einem erheblich umfangreicheren Baukasten als noch in den ersten Versionen, wo man sehr schnell auch Wiederholungen gesehen hat bei diesen Tiergestalten, aber jetzt sind da Dinge dabei, wo ich davor sitze und erstmal überlege, wie klappt das anatomisch? Also wie funktionierst du, liebes Lebewesen? Und dann gucke ich mir das einfach an. Und das ist im Grunde schon der Game Loop quasi, wie ich dieses Spiel spiele. Hin und wieder, wenn ich mich sentimental fühle, crafte ich dann irgendwo noch so einen kleinen Flaggenhalter oder so, um für mich persönlich zu markieren, hier war ich schon mal. Übrigens, bei der Gelegenheit, liebe Leute da draußen, ich habe 2019 auf irgendeinem Planeten eine kleine Mitteilungsbox hinterlassen, in der ein Nickname steht und eine Adresse. Wer die findet, bitte ernst nehmen. Ich warte immer noch auf eine Rückmeldung. Meine Hoffnung ist, dass die tatsächlich nicht irgendwann mal gelöscht wurde, sondern immer noch irgendwo auf einem dieser Planeten steht. Jedenfalls, so spiele ich das. In Wahrheit, um das vielleicht nur kurz zu kontrastieren, ist das Angebot, sage ich mal, an Aufgaben, die dieses Spiel anbietet, also für mich auch jetzt unüberschaubar geworden. Du hast von diesen Weltraumkämpfen, die es ja lange Zeit auch nicht gab, bis hin zu gezielten Handelsmissionen oder dem selbstgesteckten Ziel, zum Beispiel einen riesengroßen Frachter zusammenzubasteln oder anderen NPCs abzunehmen. So viele Möglichkeiten, wo ich aber, und das ist eben dieser Knackpunkt, wo ich dann überlege, okay, ist das so interessant, was ich dazu zu erzählen habe, aber wo ich für mich sage, ich will das gar nicht. Das ist schon wieder Starfield. Ich will nicht all diese Funktionen. Ich will spazieren gehen und das geht ja zum Glück weiterhin und einfach nur mein Ding hier machen. Und damit meine ich nicht der Stärkste und Größte werden und eine Festung aufbauen mit Lasertürmen, sondern ich möchte spazieren. Ich möchte einfach nur rumlaufen und eine Spielwelt haben, die das auch aushält und die nicht sagt, um Gottes Willen, ey, der Schott, was macht er denn? Er hat doch kein einziges Daily Achievement geholt. Was ist los mit ihm? Sondern ich darf das. Und das ist so schön und das ist so wertvoll, dass es ein Spiel gibt, das das möglich macht.
Ich finde dieses Thema mit dem Spazierengehen halt wirklich interessant, weil ich jetzt immer mehr auch mit ein bisschen Abstand merke, was tatsächlich mein größter Kritikpunkt an Starfield für mich war. Und das war absolut die Reiseerfahrung, die du in Starfield hast. Und da spreche ich nicht nur von den unzähligen Ladebildschirmen und der unglaublichen Nutzerunfreundlichkeit, die du tatsächlich leider hast, wenn du vor allem mit dem Raumschiff unterwegs bist. Und auch der Art, wie die Welt so ganz merkwürdig teilweise zusammengesteckt ist, also dass du gar nicht so sehr mehr das Gefühl von einer Open World hast, selbst wenn du auf einem Planeten dich befindest, hast du viel so, zum Beispiel in New Atlantis, dass du immer mit dieser Untergrundbahn irgendwo hinfahren musst. Du kannst, glaube ich, auch irgendwie nicht die Bahn nutzen, aber so merkwürdig, wie das aufgebaut ist und so merkwürdig das ist, dass du auch keine Karte hast, um dich zu orientieren, furchtbare Erfahrung, aber das meine ich tatsächlich gar nicht. Ich meine diese Reisemomente, die du tatsächlich hast. Und zwar, ich habe das gerade neulich schon mal erzählt, da war ich bei Game Talk zu Gast, da habe ich genau das erzählt, weil mich das sehr emotional macht. Für mich sind so Reisemomente immer super ein integraler Bestandteil von Bethesda-Rollenspielen gewesen. Also ich habe immer gern auf Schnellreise verzichtet und ich bin immer gern einfach manuell gereist, per Pferd oder zu Fuß, weil das für mich die Momente waren, in denen ich so reflektiert habe, was passiert ist und so ein bisschen die Seele habe baumeln lassen und ein bisschen angekommen bin im Spiel. Und natürlich auch, um da halt auf zufällige Ereignisse zu treffen, die ja teilweise irgendwie das Coolste am Spiel sind. Und das habe ich in Starfield einfach leider nicht gehabt, weil ich ja die meiste Zeit Schnellreise nutze oder nutzen muss und dadurch immer so von Hotspot zu Hotspot reise und eigentlich permanent reizüberflutet bin, weil ich habe dazwischen keinen Leerlauf. Und diesen Leerlauf, den gibt's natürlich, den gibt es auf den ganzen Planeten, wo man eigentlich craften und abbauen kann und so. Aber da ist halt wieder das Problem, dass dort die Reiseerfahrung auch unglaublich banal und unpassend wirkt, weil das ist komplett ausgelegt auf Weite und irgendwie große Gebiete, weitläufige Gebiete. Aber dann gehe ich zu Fuß oder fliege immer so ein paar Meter mit meinem Jetpack. Total merkwürdig, weil es überhaupt nicht passt in die Welt. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich irgendeine Form von Gefährt gehabt hätte, so Mondgefährt, mit dem ich über die Planetenoberfläche fahren kann, Fallout-Radio anmache und einfach irgendwie die Reise genieße und dann denke, oh, hier ist es schön, hier steige ich aus, hier laufe ich rum und mache irgendwas. Aber so mit Mondgefährt und Fallout-Radio über so einen Planeten fahren, das hätte für mich das komplette Reisegefühl verändert von Starfield.
Ja, wenn Leute das vielleicht nicht so verstehen, was wir da meinen, weil ich bin da komplett bei dir mit dem möglichsten Vermeiden von Schnellreisen und lieber überall hin zu Fuß mit Pferd oder was auch immer. Man kann es vergleichen, finde ich, mit dem Echtwelt-Äquivalent, sage ich mal, und zwar dem Vergleich zwischen in einer neuen Stadt zu Fuß unterwegs sein oder mit der U-Bahn fahren. Weil wenn du mit der U-Bahn fährst, fällt mir immer wieder auf, also jetzt nicht, dass ich jeden Tag in der neuen Stadt wäre, aber aus der vergangenen Erfahrung, als ich zum Beispiel meinen Erasmus in Rom gemacht habe, das war für mich eine komplett neue Stadt, zumindest auch zum Wohnen. Und dann habe ich festgestellt, zu Beginn bin ich halt immer zu diesen Hotspots mit der U-Bahn, mit der Metro gefahren. Das bedeutet, du steigst irgendwo ein, dann sitzt du in dieser U-Bahn, Stichwort Reizüberflutung, das ist anstrengend, man sieht aber nicht viel von der Umgebung und steigt plötzlich wie bei einer Schnellreise woanders in der Stadt wieder aus und sieht natürlich jetzt, was man vor sich hat, aber man stellt die Verbindung nicht her und bekommt damit auch kein Gefühl jetzt für, in diesem Fall für die Stadt und wie die funktioniert und wie die zusammenhängt und auch wie das Stadtgefühl ist, sich da zu bewegen. Und im Vergleich dazu, irgendwann habe ich angefangen, diese planlosen Spaziergänge in Rom zu machen, wo ich einfach gesagt habe, ich laufe jetzt zum Beispiel dahin, wo viel Schatten ist, ne, ist angenehm für mich, Hauttyp 1. Ich gehe dahin, wo es für mich einfach klimatisch quasi gerade nett ist. Und das führte mich zu Ecken, wo ich natürlich keine Ahnung hatte, wie ich wieder nach Hause komme, aber der Weg dorthin zeigte mir ein ganz anderes Bild der Stadt, weil ich ein Gefühl für die Zusammenhänge bekam, für dieses Tanzen und damit im Grunde, wie auch bei, wenn ich in einem Spiel auf dem Pferd rumreite, ein Gefühl für den Charakter von so einer Landschaft oder von einer Stadt oder von einem Areal bekommen. Und das ist ganz viel wert und das ist auch was, was in Spielen ganz viel Wert besitzen kann. Da denke ich auch an Beispiele, wo das für mich gut funktioniert hat, an Red Dead Redemption oder an einer der neueren Assassin's Creed Spiele, in denen ich auch lange einfach nur rumreite und mir die Sachen angucke, weil aber, und das ist was, was ich mir einbilde, gesehen zu haben von Videos von Starfield, da musst du mich damit Blutgrätsche korrigieren, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber das funktioniert nicht, indem man einfach nur jetzt sagt, quasi alles klar, hier hast du einfach 4000 Quadratmeter, viel Spaß, sondern das muss auch eine Landschaft sein oder ein Areal oder eine Spielwelt, die auf eine Weise auch was von sich aus zu erzählen hat. In unserer echten Welt hast du entweder eine natürliche Dramaturgie wie in einem Wald, ne, Bäume, also die einfach cool aussehen. Wenn man mal bewusst durch den Wald geht, das ist fantastisch, was da für eine Dramaturgie, was da für ein Theater der Natur stattfindet. Ne, also Hölzchen, Moos, Bäume, ich meine das ernst, Felsgestein, Wege, die ausgetreten sind, andere Wege, die schon seit Jahren offenbar nicht mehr benutzt wurden, kranke Bäume, gesunde Bäume und dann noch die ganzen Tiere obendrauf. Das ist in sich eine natürliche Dramaturgie. Oder wenn man natürlich durch eine Stadt zum Beispiel läuft oder durch ein Dorf, hat man Architektur als eine Dramaturgie. Man sieht ja immer etwas oder ganz oft Gewerbegebiete sind vielleicht eine Ausnahme, wobei die an sich auch schon wieder auf eine spannende Weise dystopisch sind. Jedenfalls, die echte Welt erzählt Geschichten, wenn man ihr dabei zuhört. Aber in Spielen als künstlich geschaffene Orte reicht es eben nicht, in meiner Erfahrung, das ist meine Überzeugung, zu sagen als Entwicklerteam, alles klar, hier ist eine Wiese, los geht's, du wolltest spazieren, lauf los, bis du müde bist und dann ne, fahren wir weiter mit dem Spiel. Nein, du musst eine Landschaft erschaffen oder eine Stadt oder ein Areal, die wie in unserer Welt eine eigene Geschichte und Dramaturgie erzählt. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt zum Beispiel Environment Artists alles wissen, aber das ist etwas, wo auch Leute, die das Geld in der Hand haben, sagen, okay, und das ist auch wichtig. Und da geben wir jetzt auch Ressourcen drauf, dass diese Menschen uns eine Spielwelt erschaffen, die auch ohne Schatzkarte in der Hand, ohne markiertes X auf der Karte oder irgendeinem anderen künstlichen noch, hier ist dein Leckerli, geh dahin, Anreiz, von sich aus interessant genug ist. Und das ist der Punkt, den ich machen wollte, von den Videos, die ich sehe, Menschen spielen Starfield und laufen auf Planeten rum, sehe ich all das nicht. Ich erkenne zwar, hey, das soll ein Weltraumplanet sein, aber da hört es auf. Das trägt quasi die Tapete, die Illusion eines Weltraumplanetens, aber diese erzählte Landschaft, die gibt es da nicht. Und das ist, was ich als Außeneindruck bekommen habe. Und da musst du jetzt sagen, wie du das wahrnimmst, weil du hast es viel mehr gespielt als ich. Aber da habe ich dann für mich sehr schnell gesehen, dieses besondere Etwas, das fehlt da einfach.
Ja, es ist relativ schnell auserzählt. Ich muss sagen, es ist halt viel von, wir haben hier eine Planetenoberfläche und wir pflanzen halt zufällig irgendwelche Hotspots da rein. Also zum Beispiel irgendwie eine verlassene Forschungsstation oder Roboterfabrik oder sowas gibt's halt häufig. Aber das ist sehr, sehr schnell auserzählt, weil es halt wenig ich sag mal, Kontext in der Welt hat. Das ist so das Problem. Also es ist wenig, dass du das Gefühl hast. Die Momente gibt's schon. Das sind halt vor allem die Momente, von denen du weißt, dass sie auch geskriptet sind. Aber dadurch, dass ja sehr, sehr viel prozedural generiert ist, merkst du oft, dass die Orte, die irgendwo in die Welt gepflanzt werden oder die Dinge, die da passieren, nicht so richtig einen Kontext in der Welt haben, sondern du merkst, dass sie da zufällig sind. So, du merkst, dass das irgendwie halt aus einer zufälligen Tabelle gewühlt wurde und da platziert wurde und dass es nicht wirklich einen Kontext zu dem Planeten oder zu irgendwas anderem hat, was du da in der Nähe finden kannst. Und das merkt man halt relativ schnell. Das nimmt einem relativ schnell die Immersion. Da finde ich es jetzt halt super spannend, weil ja No Man's Sky auch absolut prozedural generiert ist.
Das ist der
Punkt. Wie schafft No Man's Sky das?
Das ist der Punkt. Die Leute stehen in diesem Moment schon vor ihrem Abspielgerät gerade da draußen und sagen, aber was ist denn mit No Man's Sky?
Ja,
versteht dieser Experte das nicht? Auch da ist es zufallsgeneriert. Warum macht er da einen Unterschied? Und ich kann es euch sagen, liebe Leute, es gibt da einen erheblichen Unterschied. Und zwar, die Welt von No Man's Sky in ihrem Bausatz ist eine, die ich als höchst surreal empfinde. Wenn man sich mal anguckt, was da für Planeten entwerfen, was auch immer, entstehen, von der Struktur der Planeten, also Schluchten, Höhlen, Kavernen, Gipfel, Klippen, Ozeane, Meere, das ist in sich schon, hat eine surreale Note im Sinne von, man guckt dahin und denkt sich, irgendwie passt das nicht, aber es ist faszinierend zu verstehen, warum es nicht passt, weil das ist schon in sich völlig weit von dem entfernt, was wir zum Beispiel kennen von NASA-Bildern, von unserem Planeten. Und dann kommen noch so Dinge dazu wie Farbpaletten, was ich in No Man's Sky an Farben schon gesehen habe. Ich musste als Referenz das Paint-Premium-Programm aufmachen und gucken, ist diese Farbe denn eine, die auf unserem Planeten überhaupt zur Auswahl steht? Nein, in vielen Fällen die Antwort. Und das ist faszinierend. Und dann gibst du auch noch diese zufallsgenerierten Tiere hinein und daraus entsteht ein Salat, ein bunter Salat aus Zutaten, die in sich schon so weit weg von dem sind, was wir aus unserer Welt und aus unserer Sozialisierung heraus kennen, was es dann interessant macht. Und dann sind die Dinge natürlich zufallsgeneriert, aber weil der Mix dieser einzelnen Zutaten und die einzelnen Zutaten selbst so ab sind von dem, was wir gewohnt sind mit unseren Sehgewohnheiten, macht es das zu einer Landschaft, und da sind wir wieder, die von sich aus eine Geschichte erzählt. Eine, die wir eigentlich nicht begreifen können, weil sie so surreal ist, aber die interessant ist. Und auch da wieder, ne, korrigierende Blutkretsche, wenn ich was Falsches sage, aber bei Starfield erschien mir als Ästhetik, was da angestrebt wird, ist der coole und irgendwie glaubwürdige Weltraum. Also Planeten, die ich da gesehen habe, die wirkten auf mich so, das waren so Hollywood-Planeten, die waren auch auf eine Weise fremd, aber irgendwie dachte ich, guck mal, das ist ein bisschen Mond und das ist ein bisschen Mars und das ist ein bisschen Jupiter. Die Zusatzstoffe erkennt man und dann landet man sehr schnell an diesem Punkt, den du auch selber beschrieben hast. Dann spricht man plötzlich von der Immersion und denkt sich, okay, jetzt ist für mich eine Immersion gebrochen. Bei No Man's Sky besteht die Immersion in meiner Erfahrung nicht aus der Glaubwürdigkeit der Spielwelt, weil die sowieso abgehoben ist, sondern aus dem Gefühl heraus, ich entdecke hier was Neues und ich bin hier dieser Erkunder und versuche zu begreifen, wie all das zusammenpasst. Und das funktioniert sehr viel besser. Und um eine letzte Sache noch hinzuzufügen, ich hatte da eine große Sinnkrise. Ich habe ja vor vielen Jahren mal Archäologie studiert, das ist eine Leidenschaft von mir weiterhin. Und es gab eine ganze Zeit lang eine sehr aktive Community, die hat sich mittlerweile in ihren Schwerpunkten verlagert, von sogenannten Archaeogamern. Das sind Menschen, die Archäologie, aber auch andere Kulturwissenschaften studiert haben, aber auch gerne Spiele spielen und die gesagt haben, alles klar, wir machen eine Forschungstruppe und setzen uns da wirklich hin und reisen jetzt in No Man's Sky durch die Welt sozusagen wortwörtlich und dokumentieren Planeten mit den Werkzeugen der Archäologie. Und das kann man bis heute noch nachlesen. Es gibt einen Blog, archaeogaming.com, da wurden diese Forschungsergebnisse, da haben auch Studierende, die daran teilgenommen haben, Abschlussarbeiten darauf basierend geschrieben. Da hat dieses Team gesagt, wir gehen jetzt so da rein in diese Welt und wir wissen intellektuell, das ist zufallsgeneriert und ergibt aus der Hinsicht keinen Sinn, aber Archäologie beschäftigt sich ja mit den Hinterlassenschaften des Menschen. Wir begreifen diese zufallsgenerierte Welt, zum Beispiel eines Planeten in diesem Spiel, als etwas vom Mensch geschaffenen, weil der Mensch hat einen Algorithmus gemacht, auf dem all das basiert. Deswegen ist das auch vom Mensch geschaffen. Und jetzt gehen wir da mal rein und suchen mal nach den roten Fäden und gucken mal, ob wir da irgendwie etwas erkennen, wo wir entweder etwas über den Code und die Menschen lernen, die diesen Code entworfen haben, auf dem die Welt basiert, oder wir gehen so ein bisschen in diese Rollenspielrichtung und tun jetzt so, als sei das nicht zufallsgeneriert und versuchen da Sinnzusammenhänge zu finden. Und das ist dann dann so ein bisschen, ne, das ist dann so fast schon ein bisschen brotlos, weil dann lässt man sich auf diese Fiktion ein, aber auf dieser Rollenspielebene war auch das wieder faszinierend. Also alles, was ich sagen will, ist, zufallsgeneriert ja, aber die Regeln, mit denen No Man's Sky spielt, sind andere als bei Starfield.
Mhm. Super faszinierend.
Es tut mir auch leid, dass ich hier in diese Referate verfalle, aber das sind leider diese Herzensthemen. Und ich wackel hier unterm Tisch und mit den Beinen. Es könnte noch weitergehen, aber wir sind ja hier zu zweit.
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich bin auf jeden Fall bei dir, dass Starfield, ich meine, das haben sie ja auch gesagt, das ist ja kein Geheimnis, auf dieses sehr geerdete Setting setzt. Mir ging es so, als ich auf meinem allerersten Planeten in Starfield war. Ich war so... Es klingt so gemein, aber ich war so gelangweilt auf meinem ersten Planeten in Starfield. Und wie gesagt, ich bin, will da auch absolut jetzt gar nicht mich als Repräsentatorin von allen Starfield-Spielerinnen und Spielern sehen, weil wie gesagt, ich bin nicht so dolle der Weltraum-Setting-Fan. Ich kann dem total was abgewinnen, aber es ist nicht was, wo direkt mein Herz anfängt zu klopfen, wenn ich davon höre. Deswegen kann es absolut anderen Leuten anders gegangen sein. Ich weiß auch, dass es so war, aber... was so ein bisschen das Problem war, es wirkte halt sehr, wir haben jetzt hier einen Planeten und der hat jetzt eine zufällige Beschaffenheit, ist halt ein bisschen mondartig und soll irgendwie realistisch aussehen. Und jetzt gehen wir ja davon aus, dass die meisten Planeten irgendwelche menschengemachten Sachen noch haben, wie irgendeine Fabrik. Also würde man auf jedem verdammten Planeten irgendeine Roboterfabrik bauen, abgefahren, wenn man die Möglichkeit hätte. Ja. Und jetzt laufen hier aber auch noch Aliens rum, die dürfen aber nicht zu abgefahren aussehen, sondern nur so ein bisschen abgefahren, ja, und die laufen jetzt hier so rum. Und dann habe ich das gescannt und dann stand da, ja, hast du zu einem gewissen Prozentteil gescannt, wenn du es nochmal scannst, hast du mehr Prozent. Ja, okay, cool. Ich habe mich da so müde gefühlt in dem Moment, als ich da so raufkam und dachte, oh, das ist es jetzt, okay. Und dann habe ich mich hauptsächlich, ehrlich gesagt, darauf konzentriert, in den Städten rumzulaufen, weil das war das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Das ist auch das, wo ich persönlich die schönsten Geschichten erlebt habe in Starfield bisher. Gibt es denn dazu überhaupt ein Äquivalent in No Man's Sky?
Also ich muss da vor allem an diese Handelsstation denken. Im Weltall gibt es diese großen Schiffe, auf denen Handel getrieben wird und denen auch Hangars sind und in denen auch man auf andere NPCs stoßen kann, die zu Beginn von No Man's Sky noch ganz, also sich fast schon knöchern anfühlten, weil das wirkte tatsächlich künstlich, da erinnere ich mich noch gut. Man kommt von diesen reichhaltigen Planeten in diese Hangarräume und das sind gigantische Areale, aber da sind dann nur diese drei automatisch abhebenden Raumschiffe und dann geht man in den Raum rein und dann stehen drei Aliens wie bestellt und niemals abgeholt und gucken die an und sagen in ihrer Sprache halt, ne, hallo oder was auch immer, und dann hast du ein kleines, Handelsmenü und ne, bis nachher, und das war's, und das ist mittlerweile ist daraus etwas mehr geworden, aber ich finde nach wie vor, bin auch bereit für Korrekturen im Kommentarbereich dazu, aber für mein Empfinden, man spielt das Spiel nicht wegen der urbanen Abenteuer, sondern immer noch wegen der Planeten und dem, was man auf diesem Planeten machen kann, nämlich frei sein im Grunde, soweit man eben in so einem Spiel frei sein kann. Das ist mein Empfinden ganz stark.
Jetzt müsste man halt eigentlich in der perfekten Welt das Weltraumerlebnis von No Man's Sky mit dem Stadterlebnis von Starfield verbinden.
Ja, das wäre der Knaller. Also, das wäre es. Das wäre der Knaller. Ich denke da am ehesten, das führt jetzt sehr weit weg, aber das passt gerade an der Stelle ganz gut an die Horizon Zero Dawn Spiele, die natürlich wieder eine ganz andere Art von Spiel sind, aber da hatte ich gemerkt, als Spaziergänger quasi, zum einen hast du die super faszinierenden Städte und Ballungsgebiete, die auch eine eigene Geschichte erzählen. Ich weiß noch, ich bin mal den Schleifspuren eines Marmorsteins danach gelaufen und habe dann eine Ausgrabungsstelle gefunden in der Welt, wo ich dachte, wow, die haben an sowas gedacht, und es gibt eine in sich erzählte Geschichte, die bei Schleifspuren anfängt, wo vielleicht 2% der Leute zufällig ich mal auf den Boden und dann das entdeckt haben. Also das war faszinierend. Und dann demgegenüber steht die Natur, in der du dann diese Roboter-Dinos hast, die da auch rumlaufen und mehr oder weniger auch so einen eigenen, also Alltag ist jetzt so viel für so Roboter-Dinos, aber ne, die haben eine eigene Agenda, könnte man meinen. Die grasen da ein bisschen, die schlafen, die kämpfen ein bisschen miteinander. Daran musste ich gerade denken, das Spiel bringt für mich auf eine Weise die beiden Welten zusammen, aber ist dann aber natürlich auch wieder ein Spiel, das wenig Freiraum in der Hinsicht lässt, weil es ganz genau eine Geschichte erzählen will, und du kannst jetzt da nicht lange an einer Ecke der Spielwelt sein und sagen, naja, das reicht mir schon, weil dafür ist das Spiel auch nicht ausgelegt. Ja, nur so ein Gedanke.
Ja, ich muss, um da Starfield ein bisschen noch zu verteidigen, schon auch ein bisschen, naja, schwärmen ist zu viel gesagt, aber schon ein bisschen auch einfach positiv sprechen von der Erfahrung, die ich dann doch in den Städten gemacht habe. Weil da hat man wirklich auch gemerkt, dass sie sich einfach schon weiterentwickelt haben. Mhm, so ein bisschen, was nicht überall, aber was so ein bisschen das NPC-Verhalten und Dialoge auch angeht. Also die Dialoge waren teilweise echt nicht schlecht, so mit NPCs. Waren auch toll vertont. Ich komme halt von Oblivion. Und Oblivion ist ja bekanntermaßen das am schlechtesten vertonte Spiel aller Zeiten.
Die Ausschnitte kenne ich tatsächlich. Dieses so, und dann laufen sie böse nach und sowas. Das kenne ich, aber nicht aus erster Hand.
Ich habe neulich eine Schlammkrabbe gesehen. So sind die Gespräche. Naja, sie sind wirklich toll vertont, weil man hat wirklich oft das Gefühl gehabt, man hat irgendeinen NPC getroffen, der eigentlich keine Relevanz für irgendeine Quest oder irgendwas hatte, war aber ultra sympathisch vertont. Und man dachte, wow, voll die sympathische Person. Ich wünschte, ich könnte mehr mit dir reden.
Wie im echten Leben. Man begegnet Leuten, die fürs eigene Leben null Relevanz haben, aber die super sympathisch vertont sind und man sich denkt so, ey, es macht richtig Spaß, mit dir zu reden. Für mich keine wichtige Person, aber cool, dass wir uns getroffen haben. Das ist im Grunde die Essenz.
Ja. Ja, jeden Tag erlebe ich das. Ja. Nee, und deswegen würde ich mir, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Fantasie ist. Doch, ich glaube, das ist die Fantasie, die Starfield am Anfang eigentlich mal aufgemacht hat, ne? Dass du so den Mix hast aus einem vollwertigen Bethesda-Rollenspiel mit der ganzen Erfahrung, durch Städte zu laufen, Leute kennenzulernen, Quests zu machen, verrückte Geschichten zu erleben und zusätzlich an das alles dran geklebt, aber eine No Man's Sky. Mhm. Und ich fand es schon faszinierend, wie lange sie wirklich gewartet haben, das zu debunken, dass das nicht sein wird. Sie haben sehr, sehr lang eigentlich immer noch ein bisschen auf dieses Gefühl gepusht, dass es das sein wird. Und wenn man genau zugehört hat und ein bisschen recherchiert hat, hat man zumindest vor Release gewusst, okay, es gibt definitiv Ladebildschirme, bevor du auf einem Planeten landest. Aber das Ausmaß davon war ja dann doch noch mal größer, als man dachte. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen, Erwartung ist da halt das wichtigste Stichwort, also bei beiden Spielen, ne? Weil ich weiß, dass nicht alle Leute enttäuscht waren von Starfield. Ich weiß, dass es Leute gab, die gesagt haben, das ist ihr Spiel des Jahres, das ist ihre 90+, so, das ist mega. Und es gab Leute, die unglaublich enttäuscht waren. Und es gab Leute, die irgendwie so in der Mitte sind wie ich, die irgendwie noch so indifferent sind. Ich muss echt sagen, ich muss Starfield irgendwann nochmal mit Abstand spielen. So, und jetzt ist diese Erwartung halt die Frage, was würdest du denn sagen, wenn man welche Erwartungen an Starfield hatte, wäre No Man's Sky jetzt der perfekte Ersatz?
Boah, da muss ich, also auf jeden Fall erstmal, wenn man so ist wie ich, also das ist am einfachsten erstmal und am naheliegendsten, also wenn man, ich kann wirklich No Man's Sky, also Menschen sehr ans Herz legen, die einfach auf eine gewisse spielerische Freiheit stehen und auch einfach sich, also das klingt so esoterisch, so soll es gar nicht klingen, aber sie selbst sein wollen. Also die in eine Spielwelt reinkommen und da ist nicht sofort jemand und sagt so, oh, mein Name ist Helge, wir sollten jetzt ganz dringend da hingehen. Und dann macht man das aber nicht und Helge ruft, hallo, ich stehe hier. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eine Welt, die sagt so, alles klar, ne, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, hier ist der Spielplatz, da sind ein paar Schaufeln. Aber komm, wir kommen morgen wieder vorbei und gucken, was du gebaut hast. Und damit bin ich fein. Und sowas mag ich total. Und dafür ist No Man's Sky nach wie vor, obwohl das Spiel so viel größer und auch auf eine Weise so viel kommunikativer geworden ist. Man kann ja jetzt wirklich Menschen treffen und man kann mit anderen Spielern Missionen machen und so weiter. Das muss man aber nicht. Das ist alles so gefühlt immer nur der Zuckerguss für diese gleichbleibende Tortenmasse unten drunter, die einfach nur sagt, so, wir haben einen Planet, ne? Viel Spaß, minus 200 Grad sind schlecht, kleiner Tipp, aber den Rest findest du selber raus. Und das ist was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, also das ist hochfaszinierend. Und das geht in eine ähnliche Richtung, aber nochmal, um das zu unterstreichen, auch in meinen Augen für Entdecker. Weil die Natur, das hatte ich ganz zu Beginn, wollte ich das als Punkt unterstreichen, mein Empfinden ist, dass diese groß budgetierten Produktionen, wie eben ein Starfield, auch einen relativ kleinen Spielraum haben für Risiken und für Wagnisse, was zum Beispiel das Missionsdesign angeht, das überhaupt das gesamte Weltendesign und deswegen man dort nie diese radikalen Spielmomente finden kann, wie in einem No Man's Sky, wo man im Grunde ja wirklich zum Beispiel auf einem Planeten auch alles bauen kann, was man möchte, wenn man die Ressourcen hat. Ich kann in einem zufallsgenerierten Planeten bis mich zum Erdinnern, bis zum Planetenkern mich durchbohren und auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen, dann werden da Tiere reinlaufen, die da auf diesem Planeten leben, die werden da höllisch verenden und man steht daneben und denkt sich so, ha, Das geht, alles klar. Man kann auf Planeten fliegen und absoluten Raubbau betreiben. Man kann ihn bis auf das innerste Skelett von seinen Edelmetallen befreien. Und das Spiel sagt dann nicht, oh, das wird jetzt mit Balancing vielleicht ein bisschen schwierig. Nee, du hast das gemacht, ist gut. Und das sind auch nochmal so Dinge, auch dafür wertschätze ich No Man's Sky sehr. Das ist wirklich ein Spielplatz geworden. Der ist quasi mittlerweile zu einem Franchise-Spielplatz geworden. Das heißt, es gibt viel mehr Kinder, die da auch spielen wollen, die auch ganz andere Wünsche haben, die auch mittlerweile erfüllt werden mit den neuen Features, aber Kinder wie ich quasi, wir haben immer noch den Sandkasten von was, 2016 oder was, wo wir immer noch sagen können, hey, ne, der Sand, das tut ein bisschen weh, sticht zwischen den Fingern, aber hier quatscht uns niemand rein und das ist wirklich viel wert, das ist wirklich viel wert.
Mhm. Ja, ich meine, was No Man's Sky natürlich auch nie sein wird, ist eine Rollenspielerfahrung. Das ist jetzt eine simple Aussage.
Ne? Das kommt drauf an, wie man dieses Rollenspiel begreift. Also das im Sinne stimmt. von, wenn ein Entwicklerteam dir ein Abenteuer vorbereitet und sagt, hier, ne, wir haben was uns überlegt, eine Geschichte, für dich eine Rolle in dieser Welt und du wirst jetzt als Rollenspiel in diese Rolle schlüpfen und erleben, was wir für dich vorbereitet haben. Das nicht. Das gibt's ganz rudimentär in einem No Man's Sky. Es gibt eine Rahmengeschichte, die dir auch eine gewisse Rolle zuspricht. Aber die ist mittlerweile so sehr wie noch nie im Grunde nur am Rand des Wahrnehmbaren befindlich. Aber das Rollenspiel, was ich so faszinierend finde, ist hier sehr gut möglich und ich hörte schon heraus, damit kannst du auch was anfangen, indem man auf sich selbst quasi eine Rolle überlegt und die dann ausspielt in dieser Welt. Also ich habe schon davon erzählt vorhin, ich kann easy, wenn ich doch nur zeichnen könnte, ohne Witz, wenn ich das doch nur könnte, aber ich kann es nicht. Ich hätte mir schon längst bei meinen Reisen auf diesem Planeten, so wie früher, so 19. Jahrhundert, diese Reiseleute, so Skizzen gemacht von Ruinen, die ich sehe und Tiere skizziert. Einfach nur wie so ein 1902 Galapagos-Forscher oder sowas, der da rumläuft und weißt du, einfach nur in seinem Büchlein sich die Dinge skizziert. Und das ist für mich auch eine Art von Rollenspiel. Oder als Archäologe kann ich da Rollen spielen. Ich kann als Geologe-Rollenspiel, als Weltraumpirat oder als jemand, der einfach super introvertiert ist, weil das bin ich eigentlich nicht, aber das ist für mich auch eine Art von Rollenspiel, der dann sage so, oh, ich möchte meine Ruhe und ich möchte niemanden sehen und wenn ich Raumschiffe sehe, fliege ich weg und so. Das Rollenspiel ist sehr gut möglich. Das geht halt sehr gut in No Man's Sky.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein.
Ich will
Roleplay in jedem Spiel, in dem niemand gedacht hätte, dass man darin Roleplayen könnte oder sollte.
Ja.
Es ist nur so, es ist natürlich halt ein schwieriger Vergleich, weil ich weiß jetzt schon, dass irgendwie Markus 64 uns gleich in die Kommentare hauen wird. Ja, was ist das für ein Vergleich? No Man's Sky ist ja kein Rollenspiel. Ist richtig, Markus 64. Aber es hat leider halt doch sehr, sehr, sehr viele Parallelen zu Starfield. Und wenn man eben eine gewisse Erwartungshaltung an diesen No Man's Sky Teil von Starfield hatte, den man dann in Starfield nicht bekommen hat oder anders bekommen hat, als man wollte, dann muss man doch über No Man's Sky sprechen.
Ich möchte auch Markus 64 noch bei der Gelegenheit auch nämlich sagen, ich halte persönlich nicht viel von dem Satz, man darf Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen, weil nämlich doch nur über den Vergleich zwischen Äpfel und Birnen entsteht überhaupt das Konzept von Äpfel und Birnen, weil wenn du das nicht machen würdest, würdest du nicht wissen, was Apfel und Birne ist und deswegen, wir vergleichen hier alles. Ich wünsche mir für eine der nächsten Folgen, dass wir die Rollenspielmöglichkeiten von einem Call of Duty mit Sims 4 vergleichen. Ab extra ein Spiel genannt, von dem ich weiß, du spielst es gerne, um deine Begeisterung mir zu sichern für diesen Vorschlag. Das ist alles möglich und niemand kann sagen, das ist nicht erlaubt. Nein, das geht sehr
auch
gut.
Auch nicht Markus 64.
Markus 64, wir wertschätzen wirklich, dass du Teil dieser Community bist. Jeder hat hier einen Platz, aber manchmal, ne, check yourself. So.
Völlig richtig. Aber schön, dass du da bist, Markus 64.
Ja,
ich bin bei dir. Ich habe auch keine Angst davor, krude Vergleiche aufzustellen. Ich bin die Expertin der kruden Vergleiche. Wir haben auch viel Gegenwind bekommen, als wir Baldur's Gate 3 mit Starfield verglichen haben. Ja, und ich gesagt habe, ja, natürlich sind das zwei völlig verschiedene Spiele, aber es sind beides halt die meist erwartetsten Rollenspiele seit vielen, vielen Jahren.
Ja.
Natürlich muss man da den Vergleich ansetzen, weil die halt beide um die Zeit und das Geld der Spielerinnen und Spieler gebuhlt haben in diesem Jahr.
Ja, klar.
Und es ist ein Vergleich, den man aufmachen muss, automatisch.
Für euch ja sogar nochmal, für euch ja sogar nochmal viel mehr als Redaktion, weil ihr ja auch ihr habt ja auch mitunter diesen Auftrag, eben diese Orientierungshilfe zu bieten. Also das gibt sich ja quasi auf dieser Ebene auch nochmal Sinn, dass ihr sagt, alles klar, Leute, es sind diese zwei Riesen-Releases. Wir versuchen, eine Vergleichbarkeit herzustellen oder zumindest mal die nebeneinander zu stellen, um euch bei dieser Entscheidung zu helfen. Das ergibt ja, die Ebene habe ich ja nicht mal durch meine Arbeit, aber das ergibt ja quasi oben drüber nochmal sind. Ich sehe das halt vor allem als sowas Schöngeistiges, wo man sagt, so, na klar, das ist super spannend quasi für eine Spielekritik, zwei Titel zu vergleichen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Aber bei euch kommt ja quasi, um das noch zu unterstreichen, ja nochmal dieser, ich sag mal, der Auftrag quasi dazu, den ihr als Redaktion habt. Also es mag es 64 ist in einer verlorenen Position in diesem Dialog.
Ja. Ach, Markus 64, den würde ich gern mal einfach hier einladen, auch in unsere Runde. Vor allem mit dir, ja. Weil du bist immer so positiv. Das finde ich schön. Weißt du, ja. Wenn ich mit dir rede, glaube ich immer ans Gute in der Welt.
Ich kann nicht an mich halten vielleicht, das möchte ich auch schon direkt sagen, wenn Markus 64 tatsächlich Teil dieser Runde wird. Vielleicht werde ich richtig ausrasten, aber das schauen wir dann einfach, wenn es soweit ist. Das macht's spannend.
Ja, bis dahin stellen wir weiterhin krude Vergleiche auf. So. Ich habe auch keine Angst, Nilpferde mit Lichtschaltern zu vergleichen. So.
Das ist jetzt schon wieder was, da weiß ich schon wieder, das wird mich länger begleiten, als es sollte. Da werde ich heute wieder drüber nachdenken, inwiefern man das vergleichen könnte. Na toll, viel mitgenommen, naja. Auch das.
Möchtest du am Ende nochmal das Wort haben, weil du vorhin gesagt hast, du könntest noch so lange weiter philosophieren. Du kannst, ich gebe dir jetzt eine unbestimmte Zeit, du hast gesagt, du musst frühestens 23 Uhr weg.
Okay, ich gehe in meinen PowerPoint-Ordner, da liegt bestimmt noch was rum. Also das ist sehr nett, aber ich fürchte tatsächlich jetzt aus diesem Moment heraus nicht. Vielleicht was, das geht in so eine Richtung, aber nochmal als kleiner Appell, weil ich meine, wir beide berufsbedingt, wir müssen da jeden Tag drauf schauen und haben da einen anderen Bezug dazu, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, für andere Menschen ist das gar nicht so ein logischer Schritt. Ich möchte dazu aufrufen, auch mal abseits dieser großen Spiele sich umzuschauen, was da draußen an Releases existieren, auch zum Beispiel in der Welt der Weltraumspiele und auch in der Welt der Weltraumrollenspiele. Ohne Witz, es gibt also auch viel kruden Kram auf Steam und Co., aber auch ganz vieles, was unser aller Aufmerksamkeit verdient und was auch wir, die es jetzt beruflich machen, einfach nicht sehen. Und weil es so viel ist, jede Woche 200 bis 300 Releases allein auf Steam. Deswegen mein Appell, ne, es gibt da noch eine Welt, die noch da draußen existiert, da sind wir wieder beim Weltall, die nicht eben aus diesen großen Titeln besteht. Und dann, wenn ihr die Zeit und Muße habt, einfach mal zu stöbern im Spielregal namens Steam zum Beispiel, das ist etwas, das kann richtig viel Spaß machen. Es ist nicht wie früher in der Videothek, das kenne ich auch noch, wo man dann die Rücken hat von diesen Filmen und so, das ist nochmal was Haptisches, aber das Durchstöbern mit so einem Genrebegriff, den man zum Beispiel toll findet, wie hier zum Beispiel Weltraum oder man gibt No Man's Sky oder Starfield ein und klickt sich mal unten durch diese weiteren Empfehlungen. Leute, da könnt ihr vielleicht schon euer nächstes Lieblingsspiel entdecken. Und da möchte ich, glaube ich, nur noch mal dran appellieren, weil das, glaube ich, etwas ist, wo manche Leute einfach nicht dran denken. Und das verstehe ich auch super gut. Aber das war mir noch wichtig, weil ich glaube, da gibt es noch viel, was auch Menschen glücklich machen könnte.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Vor allem denkt man da, glaube ich, einfach dieses Jahr nicht so besonders dran, weil das war ja wirklich ein absurdes Spielejahr, gerade was Rollenspiele anging. Also da ist man ja eigentlich zurzeit gut gefüttert.
Und da erschien noch nicht mal eine Fortsetzung von The Order. Wenn das jetzt noch oben drauf gekommen wäre, The Order, was, 1887, bin einer der 5 Leute in Deutschland, die das gekauft und gespielt haben und ich bereue nichts. Und da kam nie eine Fortsetzung. Leute, wenn ihr das noch nie gehört habt, googelt es. The Order 18 und dann ist Autocomplete. Toll, ganz tolles Ding, aber anderes Thema.
Und damit gleiten wir direkt in den nächsten Podcast über. Sehr gut. Nee, es war, Dom, es war wieder eine Freude mit dir.
Du.
Auch du.
Nein, so war es nicht gemeint. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich fand es genauso. Alles, was du sagen wolltest, ich teile das mit ganzem Herzen.
Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu reden. Und unsere Podcasts haben immer so ein ganz besonderes Flair, finde ich. Es ist schwer zu greifen, aber vielleicht versteht ihr da draußen ja, was ich meine. Und vielleicht hat es euch ja ein bisschen Entscheidungshilfe gegeben, wenn ihr irgendwie super lang nicht mehr No Man's Sky gespielt habt oder noch nie gespielt habt, so wie ich zum Beispiel, weil ihr einfach abgeschreckt wart von dieser langen, langen Entwicklungsphase, in der vieles schief lief. Dann vielleicht hat es euch ja inspiriert. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, ich finde da genau das, was ich in Starfield vermisse zurzeit. Oder vielleicht hat es euch auch einfach nur unterhalten. Auch das ist erlaubt.
Das ist auch erlaubt. Ja, und wenn ihr ansonsten ich sage das jetzt einfach mal, Kritik oder sonstige Hinweise habt, ich werde in diesem Kommentarbereich herumlungern mit einem Kostüm meiner Wahl. Ich werde noch nicht verraten, wie ich aussehe, aber anders. Und dann gucke ich mir das so ein bisschen an. Ich hätte am liebsten Lust auf diese Brille, auf die Brille mit diesem Bart und der Nase, die er so drauf hängt, und einer Zeitung, die 2 Augen ausgeschnitten hat.
Beides.
Ja, und das ist das Lustige. Das ist der Gag in sich. Da muss ich auch schon wieder lachen, weil das ja völliger Quatsch ist. Aber wahrscheinlich für den Fall, falls jemand mir die Zeitung wegreißt und sagt, aha, Spion im Kommentarbereich, dann kann ich mit meiner Nase sagen, Nein, ich sehe so aus. Und das fände ich richtig lustig, ja.
Oh, dann brauchst du aber noch was unter der Nasenbrille eigentlich.
Unter der Nasenbrille, ja. Also ich mache mir Gedanken, wie gesagt, was ich sagen wollte, war, liebe Leute, schreibt alles, was ihr im Kopf habt und Herzen. Ich lese mir das auch heimlich durch.
Ja, so. Und wenn man von dir noch mehr hören möchte, ja, das will man natürlich, dann kann man das auf jeden Fall und sollte man auf jeden Fall tun. Zum einen bei dir, bei deinem ganz eigenen Podcast-Projekt bei Okay Cool, aber auch bei den lieben Kollegen von The Pod.
Genau.
Findet man dich in beiden Fällen.
Ja, so ist es. Ansonsten, genau, das war's.
Das war's. Das war's. Wir können ja noch kurz verraten, dass man bei Okay Cool auch eine Folge, mehrere Folgen mit uns beiden findet, aber eine sehr aktuelle Folge, weil du eins meiner absolut liebsten Spiele zurzeit nachgeholt hast, nämlich Undertale. Teil 1 davon gibt's schon, Teil 2 davon nehmen wir bald auf.
Ist in Produktion sozusagen. Genau. Das ist dieses Herzensformat, was ich habe. Aus der Reihe kam auch dieses Gothic 2-Erlebnis. Da hole ich Klassiker nach. Auch ein Oblivion zum Beispiel steht noch auf der Liste. Und auch da weiß ich schon, welcher Person, die hier anwesend ist, eine E-Mail von mir bekommen wird. Genau. Und aber dann bei der Gelegenheit auch, weil das war auch wirklich ein schönes Gespräch. Wir hatten auch in diesem, also frei für alle auch zugänglich, in dieser Reihe Okay Cool trifft. Das ist meine sonntägliche Interviewreihe mit Menschen aus der Spielebranche. Da warst du auch zu Gast. Und das ist mittlerweile schon ein kleines Weilchen her, aber das war, da denke ich immer noch voller Freude dran zurück. Da ging es um deine Biografie und deine Arbeit und allem dazwischen. Das war richtig schön. Und auch das kann man über Google im Grunde einfach finden. Okay Cool trifft und dann deinen Namen. Genau.
Ja. So, jetzt müsst ihr natürlich aufgepasst haben, wie ich heiße, aber das verrate ich euch nochmal.
Das habe ich extra nicht gesagt, um es ein bisschen interessanter zu machen.
Ja. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, entweder beim Zuhören als Podcast oder beim Zuschauen auf YouTube. Beides awesome. In beiden Fällen freuen wir uns, du hast es völlig richtig gesagt, über Kommentare, über Abos natürlich, über Likes, je nachdem, was auf der jeweiligen Plattform verfügbar ist. Aber wir freuen uns über alles. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns hier bald wieder. Macht's gut.